DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Willkommen zu einer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Das Thema heute: Heizungsgesetz oder Gebäudeenergiegesetz, Gebäudemodernisierungsgesetz oder einfach: Wohin geht die Gebäudeenergiereise in schwierigen Zeiten? Wir sind heute wieder einmal in Berlin, zu Gast bei der Deutschen Umwelthilfe, DUH. Bei manchen mag jetzt etwas in den Ohren klingeln. DUH, ist das nicht dieser erfolgreiche Klageverein? Beständiges Gemecker immer dagegen sein? Oder eher positiv: Wiederholt und erfolgreich gegen Klimaschutzprogramme der Bundesregierung geklagt, weil diese aus Sicht der DUH nicht ausreichten, um die gesetzlich festgelegten Klimaziele zu erreichen, etc. etc. Nun hat uns ein sehr aktueller Anlass bewogen, einmal mit der DUH zu sprechen. Das Eckpunktepapier zum Gebäudemodernisierungsgesetz, wie es jetzt heißt, das mit Verspätung seitens der Bundeskoalitionäre im Februar bekannt gemacht wurde. Und auf das die DUH bereits reagierte, hier mit dem Statement: Herzstück der Gebäudepolitik ausgehöhlt und Absage an Klimaschutz in Gebäuden. Für das die Geschäftsführerin der DUH, Barbara Metz, die mir hier gegenüber sitzt, verantwortlich zeichnet. Ich freue mich, hoffentlich, so wie Sie auch, selbst auf das Gespräch. Das DBZ-Team heute bin ich alleine, Benedikt Kraft. Hallo, Frau Metz.
Hallo.
Bevor ich von dem von Ihnen sogenannten Herzstück komme, wer ist denn eigentlich die Deutsche Umwelthilfe, die es bereits, wie ich überrascht feststellen konnte, seit 50 Jahren gibt und der wir das Dosenpfand zu verdanken haben?
Die Deutsche Umwelthilfe ist ein Umweltverband, aber wir sind auch gleichzeitig ein klageberechtigter Verbraucherschutzverband. Und ja, man kennt uns viel über die Klimaklagen, die wir führen, aber wir haben viel Expertise in vielen Themen. Wir bewegen uns in der Kreislaufwirtschaft. Da geht es um Verpackungen, da geht es um Gebäude, da geht es um Elektroaltgeräte. Aber auch bei Naturschutzfragen, Auen, Wiedervernässung zum Beispiel, sind Themen, die wir bearbeiten. Und natürlich Energie, Verkehr, Luftreinhaltung. Das heißt, wir bewegen uns da in vielen, wie wir finden, sehr relevanten Themen, für viele Menschen sehr relevanten Themen, haben eine hohe Expertise aufgebaut über eben diese 50 Jahre, die Sie gerade schon genannt haben, die es die Deutsche Umwelthilfe eben auch schon gibt.
Mhm. Nun behaupte ich einfach mal, Sie sind noch nicht so alt wie die DUH. Können Sie dennoch irgendwie sagen, welchen Anlass es gegeben hat? Also warum ist die DUH in die Welt gekommen?
Die DUH wurde eben vor 50 Jahren gegründet, auch mit vom BUND zum Beispiel. Okay. Man hat damals so ein bisschen gedacht, vielleicht brauchen wir eine Brücke zwischen eben der ökologischen Bewegung und der wirtschaftlichen Bewegung. Was Ähnliches gab es zum Beispiel bei den Landschaftspflegeverbänden. Mhm. Die sollten auch eine Brücke bilden zwischen eigentlich Akteuren, die sonst nicht so zusammenkommen, nicht mit den Ökologen und damals eben mit den Landwirten. Das war die Idee, schafft man es da, eine höhere Nähe zu bekommen und eben auch über Bande zu spielen oder auch miteinander zu sprechen, was ja im Grundsatz total sinnvoll ist.
Ja, nun ist der Name Deutsche Umwelthilfe, hat ja die Hilfe mit dabei. Wem wollen Sie denn eigentlich helfen?
Umweltverbände sind und wir sind ein gemeinnütziger Verband. Ich hole da mal ein bisschen aus, weil ich das interessant finde, weil ja oft wir so als Störer der Demokratie gerade bezeichnet werden. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sind eine Ausgeburt der Demokratie. Denn im Grundgesetz steht eben drin, dass Verbände, also Bürgerinnen und Bürger dürfen Verbände gründen. Und dann steht im Grundgesetz auch noch ein Umweltziel als Staatsziel da drin. Und Umweltverbände können natürlich dafür sorgen, dass entsprechend dieses Staatsziel nicht nur auf dem Papier dann da schön steht, sondern dass wir auch uns dafür einsetzen, dass das auch mitgelebt wird. Natürlich nicht nur die Deutsche Umwelthilfe, sondern auch viele andere Verbände. Und es gibt natürlich auch Sozialverbände und so weiter und so fort. Also insofern ist es schon auch eine Kontrolle im demokratischen System und gehört inhärent in dieses demokratische System.
Nun klingt Kontrolle ja relativ scharf und Hilfe relativ weich. Also bei Hilfe denke ich immer, komme so langsam in das Alter, wo man mir über die Straße helfen muss. Es gibt ja so ein blödes T-Shirt, wo das draufsteht: Hilfe, ich bin über 30, wie auch immer. Aber wen nehmen Sie denn an die Hand? Also das ist ja eher etwas, was eine freundliche Geste. Sie haben es ja gerade wie ich finde, mit der Kontrolle noch mal schärfer formuliert, aber wo geht denn die Hilfe hin? Was ist denn das? Wem helfen Sie? Also helfen heißt ja immer, es gibt einen Mangel und ich helfe da.
Ganz genau. Und zwar kennen wir ja ganz viele Lobbyverbände, die aus der Industrie kommen, die auch ihre Berechtigung haben und die für Partikularinteressen eintreten. Das, was zivilgesellschaftliche Akteure und gemeinnützige Verbände und wir als Deutsche Umwelthilfe tun, ist eben für Umweltrecht, für Klimaschutz, für Umweltschutz uns einzusetzen, letztendlich für die Lebensgrundlage letztendlich aller Menschen. Hier in Deutschland, europäisch, weltweit. Wir werden als Umwelthilfe nicht alleine die komplette Welt retten können und helfen können, aber wir können natürlich unseren Teil dazu beitragen. Und da ist es uns ganz wichtig, dass wir nicht einfach nur kommentierend daneben stehen und sagen, Gott, wie alles schlimm ist, sondern in dem Spektrum, in dem wir uns bewegen, auch wirklich wirksam sein können und wirksam sind, soweit es eben möglich ist.
Ein gutes Stichwort, Wirksamkeit. Wirft ja so ein bisschen auch die Frage auf, wie Sie sich finanzieren, also wie unabhängig Sie auch sein können. Wo kommt denn das Geld her, das es Sie gibt und dass Sie arbeiten können?
Also ungefähr ein Drittel oder fast die Hälfte der finanziellen Mittel, mit denen wir unsere Arbeit finanzieren können, kommen eben von privaten Spendern oder auch von institutionellen Spendern oder durch Mitgliedsbeiträge. Dann haben wir noch einen Teil, der eben über Projektförderung kommt. Da muss man sich mit ganz konkreten Themen bei der Bundesregierung oder eben bei den entsprechenden Ressorts oder auf europäischer Ebene für Projekte bewerben. Das können alle machen und dann kriegt man die entweder, wenn man die Kriterien erfüllt oder eben auch nicht. Mhm. Und dann gibt es auch noch einen Teil, der aus der ökologischen Marktüberwachung, also der Verbraucherschutztätigkeit der DOH kommt. Das Geld wird dann unmittelbar auch wieder verwendet, um genau diese Verbraucherschutztätigkeit entsprechend umsetzen zu können. Und so setzt sich das mehr oder weniger zusammen.
Nun würde ich jetzt mal vermuten, wenn man so unbequem wird, man wird ja immer unbequemer, weil man auch immer professioneller wird im Unbequemsein, dass dann da die Mittelzuwendung von dem Öffentlichen vielleicht nicht mehr ganz so großzügig läuft. Oder gibt es da keinen Zusammenhang?
Doch, durchaus, natürlich. Das sind ja genau diese Dinge, dass wenn man jetzt eine zu hohe staatliche Finanzierung hat als Umweltverband oder überhaupt als Verband, steht man natürlich in der Gefahr, dass man in einer gewissen Weise vielleicht Abhängigkeiten erzeugt. Das sehe ich bei der DOH eben nicht, weil wir diesen Teil, der über private Spenden finanziert wird, der ist der größte Teil. Ja. Und natürlich wünschen wir uns auch, dass der noch weiter wächst, weil genau das ist natürlich, sind unabhängige Mittel, die uns die Möglichkeit auch geben, Klimaklagen zu führen. Die Bundesregierung wird uns natürlich kein und hat sie auch noch nie Geld geben, damit wir sie verklagen. Ist ja logisch. Deswegen, klar, sind wir da auf private Spenden angewiesen, um unabhängig arbeiten zu können.
Was war denn in den letzten Jahren Ihr größter Erfolg? Und was ist vielleicht gleich dahinterher die größte Aufgabe in den nächsten 2 Jahren?
Da gibt es natürlich ganz viele, aber ein großer Erfolg war sicherlich Dieselgate und das, was wir da auch aufgedeckt haben. Das war ja auch die Zeit, in der die DOH an Sichtbarkeit gewonnen hat. Seitdem kennen mehr Menschen in Deutschland jedenfalls die Deutsche Umwelthilfe. Dann eben auch unsere Klagen zur sauberen Luft. Wir haben dafür gesorgt, dass Umweltzonen eingerichtet worden sind in Deutschland und ein Bewusstsein darüber entstanden ist, dass die Luft eben, auch wenn man es nicht sieht, nicht ganz so sauber ist, wie sie sein sollte und dass es Gesetzgebung gibt, die das eigentlich anders will, aber dass die einfach ignoriert wird. Und da kam dann die DOH ins Spiel und wir haben eben das mit eingeklagt. Dann war natürlich ein absolutes Highlight, sicher nicht nur für uns, sondern für viele, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 2021. Dass er gesagt hat, das Klimaschutzgesetz reicht so nicht aus, muss nachgebessert werden. Und die einfach nochmal dieses Recht auf Freiheit in der Zukunft definiert hat, nämlich für Menschen, die jetzt vielleicht noch ganz klein sind oder noch gar nicht da sind. Also für die zukünftigen Generationen, dass wir heute sicherstellen müssen, so unser heutiges Verhalten, dass dieser Planet eben auch in Zukunft noch eine lebensfähige Grundlage mitbietet. Mhm. Und ganz kürzlich, vor wenigen Wochen, am 29. Januar, hatten wir den Riesenerfolg vor dem Bundesverwaltungsgericht. Da ging es um die Frage, kann ein Gericht oder sagt ein Gericht der Bundesregierung, hat ein Klimaschutzgesetz gemacht. Jetzt habt ihr ein Klimaschutzprogramm, das dieses Klimaschutzgesetz letztendlich ausführen soll. In diesem Programm steht aber leider nicht das drin, was dieses möglich macht. Insofern hat an der Stelle das Bundesverwaltungsgericht, also höchstrichterlich, ein Urteil gesprochen und gesagt, liebe Bundesregierung, natürlich müsst ihr ein ordentliches Klimaschutzprogramm auf den Weg bringen. Das ist ein Riesenerfolg, weil das einfach uns natürlich nochmal die Möglichkeit gibt, wenn die Bundesregierung, ich glaube, jetzt in 21 Tagen ein Klimaschutzprogramm neu vorlegen muss, dann zu sagen, wenn es nicht reicht und im Moment befürchte ich, das wird so sein, dass wir dann eben wieder vor Gericht gehen können, um da ordentliche Maßnahmen einzufordern.
Woran liegt es denn eigentlich? Ist das so eingefahren, sozusagen, dass das System, oder liegt es am Politikwechsel jetzt natürlich auch, der, wie wir alle wissen, so ein bisschen die Klimafrage nach hinten gestellt hat, was natürlich auch durchaus erklärbar ist mit der internationalen Situation, die wir gerade haben? Überall gibt es Kriege, immer mehr Kriege gibt es mit Knappheiten und allem Möglichen. Da denkt manchmal keiner mehr an die Klimafrage, obwohl die natürlich immer schön weiterläuft und immer mehr nach Antworten ruft. Stellen Sie das so fest, und dann kommen wir wahrscheinlich gleich zum Gebäudeenergiegesetz, dass sich da etwas zurückentwickelt.
Ja, leider stellen wir gerade tatsächlich fest, dass zum ersten Mal, und wenn wir dann über das Gebäudemodernisierungsgesetz sprechen, dann sieht man das eben dort ganz deutlich. Bisher haben wir immer bemängelt, dass nichts getan wurde im schlimmsten Fall. Und jetzt zum ersten Mal findet eine Rückentwicklung statt. Klar, das kann man sich natürlich erklären durch die globale Weltpolitik und warum das jetzt alles so kommt. Nichtsdestotrotz gibt es da Menschen in dieser Bundesregierung, die ja auch darüber nachdenken können, was sie entscheiden und was sie tun. Und da, finde ich, fehlt der Blick für die Verantwortung, die man wirklich für dieses Land trägt, weil wir alle und die Politikerinnen und Politiker, die gerade so entscheiden, wie sie das tun, kennen die Faktenlage auch und die kennen auch die wissenschaftlichen Fakten. Und im Grunde genommen ist es allen klar, wenn wir jetzt nicht auf Klimaschutz, auf eine Nachhaltigkeit setzen, auch was Technologieeinsatz angeht, dann werden wir über kurz oder lang in sehr, sehr große soziale und wirtschaftliche Probleme hineinlaufen.
Ich glaube, das ist tatsächlich allen klar, aber wahrscheinlich sieht jeder das in den Konsequenzen nochmal anders. Und ich würde mal behaupten, dass 99% unserer Politiker immer sagen, dass sie natürlich verantwortlich handeln. Und das wird schwer.
Das würde ich an deren Stelle auch immer sagen. Ich weiß nicht, Frau Reiche sagt es sicher auch und Herr Spahn auch, wobei man da durchaus die Frage als mündiger Bürger, Bürgerin stellen darf, stimmt es denn tatsächlich?
Nur mal kurz zu Ihnen selbst. Sie sind seit 2022 Bundesgeschäftsführerin eines Vereins, der sich für die Umweltbelange im weitesten Sinne engagiert. Also Sie machen unglaublich viel, also die DUH. Wie hilfreich ist Ihr politikwissenschaftlicher und soziologischer Ausbildungshintergrund? Ich hätte immer gedacht, das müsste eine Naturwissenschaftlerin sein.
Nein, das glaube ich so nicht. Ich habe noch Magister studiert, das kennt man heute nicht mehr. Keine Ahnung, wer die Hörer jetzt genau sind, die das noch kennen oder die es nicht mehr kennen. Ein geisteswissenschaftlicher Studiengang, der zumindest mal komplexe Zusammenhänge, also dass man versteht, wie gehe ich da vielleicht ran, wo hinterfrage ich, wie funktionieren Systeme, was bedeuten Strukturen. Ich glaube, was mich mehr auf diese Arbeit vorbereitet hat, ist tatsächlich mein Elternhaus. Ich komme aus einem politischen Elternhaus, mein Vater war Politiker im Landtag, im Bundestag für die CSU. Der Umweltpolitiker Josef Göppel, der eben sehr stark für die Energiewende gekämpft hat, der in den 90er Jahren schon für das Tempolimit gekämpft hat, das hat mich natürlich sehr stark geprägt. Und der hat letztendlich mich auch zur DOH oder mich auf die Deutsche Umwelthilfe aufmerksam gemacht, damals vor fast 20 Jahren. Das hat mich stark geprägt. Das hat sozusagen meinen politischen Blick auf die Dinge geprägt. Deswegen, ich glaube, darum geht es, einen gewissen politischen Instinkt zu haben, zu erkennen, wo sind Möglichkeiten, wo kann ich wirksam sein, wo rede ich nicht nur irgendwo mit, kommentierend, und das war dann auch vielleicht ganz nett gewesen, sondern wo setze ich an, vielleicht auch unbequem sein, zu verstehen, dass diese Arbeit, die wir machen, die ist unbequem, das ist anstrengend. Das habe ich aber damals bei ihm auch schon gesehen, weil er als CSU-Politiker, Umweltpolitiker in der eigenen Partei
schweren
Stand hatte. Deswegen glaube ich, das hat mich tatsächlich noch mehr vorbereitet jetzt auf die Rolle bei der DOH.
Dann kommen wir doch mal zum eigentlichen Anlass unseres Gesprächs. Es war im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD prominent angekündigt, Abschaffung des in Anführungszeichen Heizungsgesetzes, das es ja niemals gab. Nun liegt dazu ein Eckpunktepapier vor, das tatsächlich etwas abschafft. Können Sie es uns kurz erklären?
Genau, man hat eben das erstmal das Gebäudeenergiegesetz umbenannt in Gebäudemodernisierungsgesetz. Das ändert schon erstmal gar nichts. Man hat den Namen geändert. Dann hat man es eigentlich komplett ausgehöhlt. Man hat die 65%-Regel abgeschafft. Sprich, vorher war vorgeschrieben, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt 65% erneuerbare Energien im Heizungskeller sein müssen. Das ist weg. Und stattdessen hat man eine Grüngas- bzw. Grünölquote eingeführt. Sprich, ab 2029, sagt das Eckpunktepapier, müssen 10% Beimischung stattfinden bei Öl und Gas. Und das soll dann in einer Treppe bis 2040 irgendwie nach oben gehen. Wie genau, steht auch in diesem Eckpunktepapier nicht drin. Die Förderung bleibt erhalten, so wie sie auch vorher schon mit da war, bis mindestens 2029. Da hätten wir gedacht, hätte man zumindest mal konstruktiv sein können. Auch wir sind für die Förderung, ganz ohne Frage, aber man hätte sie umstellen können von einer prozentualen auf eine Festpreisförderung, damit eben insgesamt die Preise der Wärmepumpe in Deutschland sinkt. Aber jetzt stehen wir da mit diesem Papier, was letztendlich der Freifahrtschein ist für neue und Öl- und Gasheizungen in den Häusern und Wohnungen. Großes Problem, gerade wenn wir jetzt sehen, das war ja schon frappierend. Also es kommt dieses Eckpunktepapier raus, wir sollen wieder Öl und Gas einbauen. Und dann startet der Krieg im Iran und plötzlich steigen die Öl- und Gaspreise.
Ja, ich glaube, Robert Habeck wird sich freuen, denn es wird alles wieder auf die Wärmepumpe zurückgehen. Das haben wir auch im letzten Jahr gesehen. Ist denn diese Aufweichung des ehemals Gebäudeenergiegesetzes rein einem politischen Kalkül geschuldet? Oder sehen Sie da möglicherweise doch irgendwo eine Strategie hinter? Und jetzt könnte man ja argumentieren, Öl und Gas soll ja klimafreundlich irgendwie produziert sein. Da gibt es natürlich auch die entsprechenden Einwände von Menschen, die etwas davon verstehen. Die sagen, ja, das brauchen wir auch, aber das brauchen wir für wichtigere Dinge als jetzt für die Heizung. Das brauchen wir im Hochtechnologiebereich, wo auch immer.
Also vielleicht auf die erste Frage. Ich habe genau dieses heute Morgen mit meinem Mann noch mal diskutiert. Wie ist es denn eigentlich? Müssten die das? Die haben doch bestimmt eine Strategie dahinter, warum sie das verändert haben. Ich habe da auch gesagt, meiner Meinung nach ist es rein parteipolitisch zu erklären. Denn die CDU hat eben schon im Vorwahlkampf deutlich gemacht, und sie haben es eben nicht Gebäudeenergiegesetz genannt, sondern Heizungshammer. Also der Heizungshammer wurde durchs Land gejagt. Man hat gesagt, das ist alles ganz schrecklich, das muss alles unbedingt weg. Das hat man dann auch als Wahlkampfthema ganz groß gemacht und dann auch im Koalitionsvertrag verankert. Das muss man dazu sagen, man kann ein GEG nicht einfach abschaffen, weil das ist europarechtlich gar nicht möglich, denn es ist europäisches Recht, was wir da umsetzen. So, und dann hat man sich gedacht, ja gut, was machen wir denn jetzt? Dann haben sie erstmal den Namen geändert, haben festgestellt, das reicht vielleicht nicht für die Gesichtswahrung, also müssen wir uns was anderes ausdenken und sind jetzt auf diese völlig irre Idee, das muss man wirklich sagen, gekommen, die diesem Land auf die Füße fällt und die vor allen Dingen auch, ich habe es vorhin gesagt, das Klimaschutzprogramm muss die Bundesregierung ja jetzt vorlegen in 21 Tagen. Und da müssen Maßnahmen drinstehen, die ermöglichen, dass im Gebäudesektor die entsprechenden Ziele erreicht werden. Das wird aber mit einem GMG dieser Art nicht funktionieren. Das heißt, zwangsläufig müssen wir nicht, weil unser Reflex ist, immer vor Gericht zu gehen oder wir so viel Lust darauf haben, aber zwangsläufig, weil wir keine Maßnahmen haben, dann im Gebäudebereich vor Gericht gehen. Das Ganze wird sich also in die Zukunft verschieben. Was heißt es dann? Nach 2030 kommt dann der echte Kipppunkt im Gebäudesektor. Jetzt können wir noch was verändern. Dann müssen wir massiv sanieren, wir müssen elektrifizieren, wir müssen die Technologien austauschen, das alles gleichzeitig. Die HandwerkerInnen werden dafür nicht zur Verfügung stehen, die Kosten werden sehr hoch sein.
Dann da passiert genau das, was sozusagen ja schon lange propagiert wurde. Dann müssen auf einmal die Häuslebesitzer investieren im sechsstelligen Bereich.
Genau.
So wurde es ja zumindest kolportiert.
Genau, und das werden sie nicht können.
Klar.
Und dann wird genau das, was Herr Spahn jetzt gerne in Interviews heraufbeschwört, was es gar nicht gibt, nämlich wir haben eine absolute gesellschaftliche Spaltung jetzt im Heizungskeller. Totaler Blödsinn. Gerade im letzten Jahr sind mehr Wärmepumpen eingebaut worden als Gasheizungen. Selbst die Branche sagt, auch die Heizungsbranche sagt, warum kommt ihr denn jetzt damit und haut da schon wieder irgendwie was rein, was die Menschen verunsichert? Also diese soziale Spaltung, die gibt es so nicht. Aber wenn wir so weitermachen wie jetzt, wird es natürlich auf Kosten des sozialen Friedens gehen, weil die Menschen mit niedrigen Einkommen werden die natürlich sein, die am stärksten genau unter solchen Regelungen, die jetzt aus rein populistischen, parteipolitischen Kalkül heraus getroffen werden, das wird denen auf die Füße fallen.
Vielleicht passt die jetzt hier anschließende Frage sehr gut zu Ihrem Engagement, sage ich mal, was man ja, glaube ich, ganz gut auch hört, dass Sie also wirklich sehr hinter dem stehen, was Sie machen, also auch sehr emotional sind. Und wir hatten das Thema ja bereits einmal in einem kleinen Gespräch im Februar. Da ging es um die Wortwahl, die prinzipiell immer in ihrer Wirkung, wie ich finde, unterschätzt wird. Wir sprachen darüber, ob es der DUH zustehe, den, wie ich es nenne, Springerpressebegriff Heizungsgesetz kommentarlos zu verwenden. Sie hatten das in einer Presseaussendung so gemacht. Nun lese ich in Ihrer Stellungnahme, dass Millionen Mieterinnen und Mieter werden an eine teure und auslaufende Gasinfrastruktur gefesselt, obwohl sie über ihre Heizung nicht einmal selbst entscheiden können. Frau Metz, brauchen wir derart starke Bilder in der Argumentation für eine eigentlich klare Sache? Es gibt noch dann zusätzlich in Ihrem Kommentar den politisch gewollten Rückschritt, das Geschenk an die fossile Lobby und so weiter und so weiter. Sie schreiben vom Zynismus, betrachtet man soziale Dimensionen. Manchmal denke ich, geht es nicht ein bisschen kleiner oder muss man sozusagen dem Heizhammer mit dem Hammer immer begegnen?
Nee, kleiner geht's nicht. Man, glaube ich, muss noch mal wirklich deutlich machen, was dieses bedeutet für die Zukunft in diesem Land, für Menschen, die, genau wie ich es geschrieben habe, Mieterinnen und Mieter sind, die eben nicht entscheiden können, welche Heiztechnologie sie im Keller haben. Dieses Ex-Punkte-Papier oder dieses Gebäudemodernisierungsgesetz hat eben diese massive Auswirkung auf die Erreichung der Klimaziele, hat eben genau diese massive Auswirkung darauf, was passiert ab 2030, wenn wir das richtige Problem erst sehen werden, wenn wir jetzt nicht reagieren. Insofern scheint ja die Sprache der Bild-Zeitung zumindest irgendwo emotional die Leute zu erreichen. Und ich glaube, wenn wir in der Technokratie verhaftet bleiben und immer glauben, wir müssen es eben jetzt noch mal ganz ausführlich und fachlich und sachlich erklären, wir kommen einfach nicht durch. Das muss man konstatieren. Das habe ich mir nicht ausgesucht. So ist die Presselandschaft im Moment. Und ich glaube schon, dass man da schon auch mit Sprache deutlich machen muss, wo stehen wir da. Das ist keine Lappalie, das ist nicht ein Detailgesetz, eine technische Frage letztendlich, sondern das ist wirklich ganz maßgeblich entscheidend darüber, wie wir in Zukunft hier in Deutschland die Klimaziele erreichen oder eben auch nicht und ob wir unsere Heizungen bezahlen können oder eben auch nicht.
Nun, Sie erwähnen auch die Verbände, die das Eckpapier kritisch sehen. Ja, ich glaube, alle sehen das Papier kritisch, weil es ihre Geschäftsfelder, ihre Partner und die von ihnen vertretenen Betriebe gefährde. Meist ist von mangelnder Planungssicherheit die Rede, aber kaum davon, dass das neue GMG entgegen aller versprochenen Technologieoffenheit in eine ökonomisch bedrohliche Sackgasse führt. Oder der Blick auf die aktuell in den Himmel schießenden Öl- und Gaspreise in die Habecksche Wärmepumpenwelt. Gibt es denn tatsächlich Industrieverbände, die an Ihrer Seite stehen oder Sie an derer? Also gibt es Verbündete?
Ja, wir sind zum Beispiel in der Gebäudeallianz. Das ist eine Allianz, in der auch die Sozialverbände sind, in der auch Industrieverbände sind, wie die Wärmepumpenhersteller, auch Handwerker mit drin sind.
Aber die Wärmepumpen, die profitieren ja gerade, also die sind glücklich.
Ja gut, die Gasindustrie profitiert auch. Also ich glaube nicht, dass der Vorwurf, dass es richtigerweise ein Vorwurf sein muss, dass irgendjemand von irgendwas, was positiv ist, profitiert. So. Jetzt kann man erstmal sagen, vom GMG, wie es neu aufgesetzt wird, profitiert erstmal ganz klar die Gasindustrie und nicht die Wärmepumpenindustrie. Und ja, da haben wir natürlich Verbündete. Wir sprechen ja auch viel mit der Branche, weil wir verstehen wollen, was sind deren Perspektiven da drauf. Mhm. Es macht ja keinen Sinn, Politik zu versuchen zu beeinflussen, wenn man keinen Touchpoint in der Realität hat. Natürlich müssen wir mit Industrie sprechen und das tun wir da an der Stelle eben auch. Aber eben auch zum Beispiel mit dem Deutschen Mieterbund, der auch Mitglied in der Gebäudeallianz ist. Denn für die ist es natürlich, hatten wir gerade schon mit Mieterinnen und Mietern, ganz relevant, was da jetzt passiert mit dieser Grüngasquote.
Nun ist die DUH ja auch, ich würde mal sagen, im Kern eine Verbraucherschutzorganisation auf höchstem Niveau. Was würden Sie denn den Verbrauchern und Verbraucherinnen raten, die jetzt sozusagen mit diesen Themen konfrontiert sind? Also wie sollen sie sich verhalten? Mhm. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis an die Planerinnen und Planer, die ja mit den Endverbrauchern dann im Prinzip beratend zusammensitzen. Also das Häusle wird gebaut, welche Technologie kommt rein? Es gibt einen Umbau, welche Technologie kommt rein? Worauf muss ich achten? Was sind denn so Empfehlungen? Gibt es da etwas?
Also ich würde mal sagen, rechnen. Und dann wird man auf das Ergebnis kommen, dass man sich eine Wärmepumpe einbaut. Also zumindest werden alle diejenigen das tun, die sich das genau anschauen, die vielleicht auch eine Energieberatung haben, die da vielleicht auch Handwerksbetriebe an der Seite haben, die sich ja inzwischen auch alle darauf eingestellt haben, dass sie Wärmepumpen einbauen, sich dann also auch damit auskennen. Dann wird man sich eine Wärmepumpe einbauen. Hoffe ich jedenfalls. Schwieriger wird es natürlich bei den Eigentümerinnen und Eigentümern, denn die treffen ja praktisch eine betriebswirtschaftliche Entscheidung heute und eine Entscheidung über die Investition heute. Was mit den Kosten passiert, das ist ja dann für den Eigentümer relativ egal, weil das bezahlt schließlich der Mieter, die Mieterin. Und da ist gerade die große Befürchtung, dass es da eben in die falsche Richtung geht, weil da kann jemand noch so viel beraten werden, dass vielleicht doch die Wärmepumpe prinzipiell das bessere Technologie ist, wenn der sagt, in einem Mehrfamilienhaus kostet mich das jetzt 40.000 oder 70.000 oder 80.000. Was mache ich denn dann als Eigentümer? Und das ist eben das große Problem. Wie gesagt, die sich jetzt im Eigenheim irgendwas einbauen, da kann ich nur raten, fragen Sie einen Energieberater, Energieberaterin, schauen Sie sich das selber an, rechnen sich das durch und dann wird jeder auf die Wärmepumpe kommen.
Tja, dann hatte der Robert Habeck doch offensichtlich recht mit seinem Heizhammer, der eine Wärmepumpe dann am Ende war. Vielleicht zum Schluss, in der Architektur streiten wir gerade sehr über die Notwendigkeit einer neuen Ästhetik. Also wie soll ein Gebäude aussehen? Jetzt gibt es hier in Berlin das ZKU, das den Dammpreis bekommen hat. Und die Architektenkollegen regen sich darüber auf, weil sie es nicht verstehen, wie so ein so derartig zusammengeschustert und zusammengefummeltes Gebäude einen so renommierten Preis bekommen kann. Brauchen wir auf der Diskursebene vielleicht endlich mal andere Strategien als die Kontroverse? Sie haben es ja gerade schon beantwortet, aber mich würde es noch mal interessieren. Müssen wir nicht notwendigerweise, die wir tatsächlich mit unseren Emotionen am Ende auch bei uns bleiben, eine andere Kommunikationsstrategie entwickeln?
Also ich glaube, dass es immer darum geht, zu schauen, wo findet man die Verbündeten, wo schafft man wirklich auch in der Kommunikation positive Bilder und geht nicht immer nur dagegen. Das ist völlig klar, das versuchen wir auch als Deutsche Umwelthilfe zu machen. Also dieses Bild zu zeichnen, wo wollen wir eigentlich hin, gesamtgesellschaftlich, in eine Richtung, die für uns alle letztendlich sich gut anfühlt. Von daher, ich glaube, die Kontroverse ist nicht zwangsläufig immer das Einzige, was funktionieren kann. Im Moment ist es politisch gesehen ein bisschen schwierig, an der Kontroverse vorbeizukommen. Was aber nicht heißt, dass man nicht an anderen Stellen genau das andere tut, nämlich miteinander ins Gespräch kommen, gemeinsam Lösungen entwickeln. Wir machen das eben, zum Beispiel in der Gebäudeallianz, im Übrigen auch viel mit den Architektenverbänden, mit der Deutschen Architektenkammer natürlich, mit der Bundesarchitektenkammer oder auch mit den Architects for Future, sind wir sehr, sehr viel im Austausch, wo wir dann eben auch deutlich machen, was ist eigentlich möglich und wie toll könnte es eigentlich sein. Also immer auch die Lösungen aufzeigen, ist das Grundprinzip der DOH. Wir stellen uns eigentlich nie hin und sagen, alles schlecht, sondern wir sagen, so ist es nicht gut. Es gibt aber diese und jene Lösung. Die Lösungen gibt es nämlich tatsächlich immer noch. Wir sollten halt tunlichst schauen, dass wir sie langsam mal auf den Weg bringen.
Super. Da es ja ein kleines CDU-Bashing gab, finde ich, als Tochter eines CSU-Abgeordneten dürfen Sie das durchaus machen. Also herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Das war DBZ, der Podcast. Ständig weiterentwickelt wird das Format von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unseren Podcast mit 5 Sternen bewertet. Wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne per Mail an info@dbz.de. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Alle Folgen und mehr Informationen zu unserer Reihe gibt es überall, wo Podcasts zu finden sind und natürlich auf dbz.de.